Hi Utwin, es ist mir eine Riesenfreude, dass du wieder da bist, denn wir müssen mal festhalten, was eigentlich die besten RTS-Aufbau, wie auch immer, die besten Strategiespiele sind. Und da bin ich bei dir an der besten Adresse. Deswegen cool, dass du vorbeigekommen bist bei Enliven. Lass uns drüber sprechen.
Hallöchen und ja, schön, dass ich hier sein kann.
Ist jetzt auch schon ein bisschen wieder länger her. Ne? Ich dachte, Stronghold Crusader Definitive Edition müssen wir spätestens wieder reden. Aber schön, dass das noch mal vorher einfach geklappt hat. Weil wahrscheinlich die Crusader Definitive Edition das gesamte Ranking wieder komplett durcheinander bringen wird.
Das so oder so. Das hat für viele sehr vieles durcheinander gebracht, würde ich sagen.
Aber aktueller Stand 2025, die besten RTS-Spiele. Und ich bin gespannt, wie viel aktuelle und wie viel klassische eher dazukommen werden. Ich weiß gar nicht, ob wir so eine klassische 10-Spiele aufmachen. Utwin, was sind so deiner Meinung nach all deinen Jahren, was du mal irgendwann mal in ein Pergament schreiben wirst, sobald du die Thronfolge abgibst, welche RTS-Spiele werden in deinen Memoiren festgehalten werden als die besten RTS-Spiele?
Wirklich aller Zeiten, also so die ich je gespielt habe.
Aller Zeiten.
Oh Gott, ich glaube, das ist so ein typisches Thema, wo man sich sehr, sehr viele Feinde macht, weil plötzlich das Lieblingsspiel von jemand anderem ausgelassen wird. Aber da, an der Stelle muss ich wirklich sagen, dass es so wirklich nach meiner eigenen persönlichen Meinung und wie ich sie gespielt habe damals, wären das wohl wirklich, gut, wer hätte es für Möglichkeiten, Stronghold, also da gerade Stronghold 1 und Crusader, wobei Stronghold 2 auch noch ziemlich gut ist. Aber ja, Stronghold als allgemeines einfach zusammengefasst. Dann würde ich sagen, Spiele, die mich auch sehr geprägt haben, war Age of Empires 2 und Age of Mythology. Beides Spiele, die auch den Luxus bekommen haben, eine Definitive Edition zu kriegen, beziehungsweise Retold. Dann ebenfalls noch in Erinnerung geblieben ist vor allem Warcraft 3. Also gerade unter der Warcraft-Serie natürlich Warcraft 3. Das war auch zur Zeit meiner Kindheit, damit bin ich aufgewachsen. Die Story hat einen mega interessiert. Das war auch eins dieser Spiele, wo ich glaube wirklich über 5 oder 10 Jahre jedes Jahr mindestens einmal durchgespielt habe. Und dann natürlich auch einige Siedler-Teile. Bei Siedler ist aber so, dass ich halt eben Siedler 3 und 4 habe ich halt ein bisschen mehr gespielt. Der 2 ging leider an mir vorbei, da war ich noch ein bisschen zu jung dafür, als der rauskam. Und natürlich auch einer der Klassiker ist die Command & Conquer-Reihe. Und was Command & Conquer angeht eben, ja, am ehesten würde ich sagen, oben auf der Top-Liste für mich Alarmstufe Rot 2 und Generals. Das wären jetzt so die, wo ich komplett aus dem Stegreif meine Top 4 oder 5 nennen würde, die mir immer in Erinnerung geblieben sind und die ich wahrscheinlich immer sofort nennen würde. Aber es gibt natürlich noch viele andere, die richtig gut sind, die mir wahrscheinlich einfach gerade nicht spontan in den Sinn kommen.
Ich kann jetzt eigentlich die Person repräsentieren, die sich total beleidigt fühlt, weil du ja irgendein Spiel nicht gerade genannt hast in deinem Pergament. Aber ich habe fleißig mitgeschrieben, Sire, welche Spiele du genannt hast. Ich persönlich finde, das hast du irgendwie in allen Genres gehabt, ne? So 90er, 2000, das war die goldene Ära und mittlerweile befinden wir uns irgendeiner anderen und wir blicken mal mit Nostalgie darauf zurück, weil damals waren Strategiespiele auch noch so viel diverser, experimenteller und heutzutage sind es halt eben diese immer gleichen Könige im Olymp, ne? Und so selten gibt es eigentlich was Neues. Es sei denn, man schaut in den Indie-Bereich.
Richtig.
Aber diese Unterscheidung gab es damals noch nicht so richtig. Also damals war irgendwie gefühlt aus heutiger Perspektive alles Indie. Aber ich frage dich zum Beispiel, warum kommt denn da Frostpunk nicht vor?
Ah, stimmt. Siehst du, das ist was Typisches, was heißt so gute Spiele, die einem dann nicht in Erinnerung geblieben sind. Also schon in Erinnerung geblieben sind, aber nicht sofort spontan kommen. Frostpunk würde ich auf jeden Fall auch sehr weit. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich es unter den Top 5 oder 10 sofort nennen würde, wie es jetzt eben schon gefallen ist. Aber Frostpunk ist auch eins dieser Spiele, was richtig gut in Erinnerung geblieben ist. Aber Frostpunk würde ich auch ein bisschen, es geht ein bisschen in die Sparte, aber ich würde es noch nicht mal als ein klassisches RTS bezeichnen, weil Frostpunk eher so Survival-Aufbau-Strategiespiel ist und weniger zum Beispiel mit den klassischen RTS-Elementen zu tun haben, von wegen du baust eine Basis auf, hebst eine Armee aus und greifst deinen Gegner an. Das ist ja Frostpunk weniger, das ist ja eher so ein klassischeres Aufbauspiel. Auf der anderen Seite habe ich die Siedler genannt und die Siedler ist eigentlich auch eher Aufbauspiel als Strategiespiel. Auch wenn man da eher die Möglichkeit hat, trotzdem so kleine Armeen auszuheben. Also da ist es immer so der schmale Grat, wann ist ein RTS ein RTS und wann ein Aufbauspiel. Und ich glaube, da kann das jeder ein bisschen anders definieren. Aber ich würde Frostpunk auch mit dazu packen, ja.
Pass auf, ich habe folgenden Kompromiss für dich. Stronghold 1 ist ja auch mehr Aufbauspiel als richtiges RTS, weil meistens belagern wir irgendwas oder wir werden belagert. In den meisten Fällen werden wir belagert. Und da ist ja tatsächlich, haben Frostpunk und Stronghold ja was gemeinsam, weil wir in beiden Fällen baust du eine Stadt, eine Burg auf und verteidigst dich dann gegen Dinge von draußen. Und im Falle von Stronghold sind es eben gegnerische Einheiten und im Falle von Frostpunk ist es eben die Kälte.
So kann man es natürlich sehen, ja. wobei ja so der Kampf gegen das Wetter oder gegen gegen höhere Mächte, sagen wir es mal so, auch so was Typisches ist, was so ein Banished beispielsweise auch ist oder ein Life is Feudal, Forest Village oder so Spiele dieser Art, bei denen es so Survival-Aufbaustrategie-Spiele sind, bei denen es geht, du hast jetzt dein Dorf oder du hast deine Stadt, mit denen musst du irgendwie überleben. Also ich verstehe auf jeden Fall deinen Gedankengang. Ich glaube nur, dass die meisten Leute so sehen, okay, bei einem Echtzeitstrategiespiel kämpfe ich gegen andere Einheiten, sagen wir es mal so, gegen andere Einheitenmodelle, die aus irgendeinem Grund mir feindlich gegenübergestellt sind.
Okay, das heißt, 11-Bit Studios müsste jetzt eigentlich noch Eiszombies hinzufügen. Hätte ich mir tatsächlich gerne im zweiten Teil irgendwas in der Richtung gewünscht. Also nicht unbedingt Zombies, aber irgendwelche neuen Wetterphänomene, ne?
Ja, das stimmt natürlich. Aber ich muss auch wirklich ganz ehrlich sagen, beim zweiten Teil kann ich noch nicht wirklich mitreden, weil ich habe ihn tatsächlich noch nicht gespielt. Ich weiß bloß, dass der zweite Teil ein bisschen die Spielerschaft gespalten hat. Weil es gibt einige, die begrüßen es, dass das Spiel. Also ich weiß grundsätzlich, dass das Spiel jetzt quasi eher in der Makroebene ist. Also dass es nicht mehr darum geht, dass du dein kleines Dörflein quasi aufbaust, sondern dass du jetzt wirklich eine riesige Stadt aufbaust mitsamt eigener Politik und Verwaltungssystem. Und es gibt einige, die feiern das sehr und es gibt andere, die mochten den Ansatz, den kleineren Ansatz vom ersten Frostpunk mehr. Den persönlicheren Ansatz, sagen wir es mal so.
Als man noch Dörfer gebaut hat und man sich noch gegenseitig kannte und eine genau. Leiche und ein Toter noch was ausgemacht hat und in Teil 2 entscheidest du halt über 100 Leute, die dann draufgehen. Ich finde auch, Frostpunk 2, denen geht es wiederum eigentlich zu gut im Vergleich zu dem, was man im ersten überlebt haben musste, gerade wenn ich an der letzte Herbst denke oder so, an diese DLC-Mission. Der zweite hat andere Herausforderungen, eher gesellschaftliche, weniger wettertechnische. Also das Wetter ist da auch noch ein Feind, aber da sind eher die Menschen die größeren Feinde.
Genau, und das ist auch so das, was ich so ein bisschen mitbekommen habe, so vom Konsens der Spieler, die gesagt haben, dass ihnen Frostpunk 1 besser gefallen hat, ist einfach, dass Frostpunk 1 wohl die Düsterheit und die Verzweiflung mehr durchgebracht hat. Du hattest wirklich so das Gefühl, mit der Menschheit der letzte Strohhalm der Menschheit zu sein, der sich gerade noch so verzweifelt festhält, während es beim zweiten Teil, wie du gesagt hast, eher gesellschaftlicher ist. Das ist so zumindest das, was ich mitbekommen habe, aber ich habe den zweiten Teil selbst noch nicht gespielt.
Im zweiten Teil hast du quasi den ganzen Becher voller Strohhalme.
Sehr, ein guter Vergleich, ja.
Sehr schön. Stronghold natürlich stimme ich dir voll und ganz zu. Das können wir so abhaken. Ich meine, das hätte mich überhaupt nicht es hat mich nicht gewundert, dass du das als erstes nennst. Selbst wenn du es nicht genannt hättest, hätte ich gewusst, dass es als letztes kommt wahrscheinlich. Es ist Stronghold 1 meiner Meinung nach gerade wegen der Story-Kampagne. Es gibt, wie du auch ganz oft sagst, ne, es gibt kaum Strategiespiele, die so viel tolle Charaktere haben, gegen die du kämpfen kannst. Da kann wirklich kein einziges Spiel mithalten. Ganz, ganz toll. Freue ich mich jedes Mal drauf. Kriege ich nirgendwo anders geboten.
Das stimmt. Das ist halt wirklich. Stronghold hat es bis heute geschafft, konkurrenzlos zu sein auf ihrer Ebene quasi. Und das trotz, gerade was die neueren Spiele ja angeht. Gut, man weiß jetzt noch nicht, was jetzt es mit Stronghold Unreal auf sich hat. Mm-hmm. Aber mit allen neuen 3D-Spielen, die rausgekommen ist, hat es Firefly geschafft, trotz Durchschnittlichkeit, manchmal sogar Unterdurchschnittlichkeit, sich trotzdem am Leben zu halten, einfach weil man so konkurrenzlos ist mit seiner Produktreihe.
Und dass sie irgendwie das Problem haben, ne? Sie haben mal Meisterwerke geschaffen und seitdem sind sie irgendwie im Schatten ihrer eigenen Meisterwerke und jetzt bringen sie halt Definitive Edition raus. Ich bin super gespannt. Firefly ist manchmal so für mich so der Dino aus einer ganz alten Zeit, der noch nicht vom Kometen getroffen worden ist, aber der einzige Dino, der den Kometen überlebt hat und irgendwie wirkt das so fehl am Platz und gleichzeitig ist man froh, dass er noch existiert. Der ist so komplett aus der Zeit gefallen irgendwie.
Das ist tatsächlich interessant, weil das ist etwas, das hat man wirklich bemerkt. Viele Entwickler der damaligen Zeit, vor allem auch wirklich auch andere sehr erfolgreiche Entwickler, die stellenweise sogar auch durch die Bank weg richtig gute Spiele gemacht haben und trotzdem geschlossen wurden und Firefly ist einfach so ein bisschen, es hört sich jetzt gemeiner an, als es gemeint ist, aber so Firefly ist so ein kleines bisschen die Kakerlake unter den alten RTS-Entwicklern. Du schaust einfach rüber und die existieren einfach immer noch, obwohl schon so viele andere Studios zugemacht haben. Und das eben hauptsächlich auch dank des ersten Strongholds. Ich meine wirklich oft gelesen zu haben, dass Firefly oftmals kurz vorm Bankrott stand, aber sich immer wieder durch den Verkauf von Stronghold 1 wieder fangen konnte, weil sich das auch immer noch Jahrzehnte danach immer noch so gut verkauft hat.
Du sagtest jetzt Kakerlake, ich sagte der eine Dino, der den Kometen überlebt hat.
Das mit dem Dino ist natürlich auch ein guter Vergleich.
Der Kakerlaken-Dino. Dino-Kakerlake. Faszinierend, wenn man es so rumdreht, klingt es wieder geiler.
Ja.
Das stimmt. Dino-Kakerlake, interessant. Okay, Firefly, wir haben die beste Pokémon-Art für dich gefunden. Age of Empires 2 ist natürlich immer so, machst du nie was falsch mit, bin ich nie reingekommen, weil es irgendwie dieses Kompetitive mich immer abgeschreckt hat. Und das gerade da hat mich das Charakterliche so so ein bisschen gefehlt. Ich finde es interessant, dass du jetzt hier auch Age of Mythology nennst, denn ich fand es auch immer spannend, wenn es mal Außenseiter innerhalb dieser Reihen gab. Das gleiche mit Stronghold Legends, ne, mit Vampiren. Wer wollte nicht schon mal Dracula spielen? Finde ich sehr cool, dass du hier Mythology erwähnst.
Ja, Mythology ist halt tatsächlich das Spiel von der gesamten Age-Reihe, das ich in meiner Kindheit am meisten gespielt habe. Was aber auch einfach daran liegt, dass ich in meiner Kindheit vor allem Kampagnen gemocht hatte. Da war ich nie so wirklich in der kompetitiven Szene drin, wie du schon gesagt hast, oder wirklich Spielmechaniken auszureizen. Ich wollte einfach Story, ich wollte Atmosphäre, ich wollte ein Spiel, das mich fesselt. Und da war Mythology das Richtige für mich, weil ich habe die Kampagne sehr oft und immer sehr gerne gespielt. Und ja, Retold hat mir auch die Möglichkeit gegeben, das nochmal nostalgisch schön neu zu erleben. Und ja, so mit Mythology ist auf jeden Fall auch so eins der Spiele, die mir so besonders in Erinnerung und im Herzen geblieben sind.
Da wundert es mich wirklich, dass du dich wie Richard Löwenherz anziehst, denn es hätte ja auch passieren können, dass du dich wie ein God of Mythology angezogen hättest auf deinem YouTube-Kanal.
Ganz ohne Scheiß in einem Paralleluniversum, weil es war jetzt auch Zufall, dass ich so quasi durch Stronghold bekannt geworden bin. Und auf eine gewisse Weise verstärkt sich das natürlich gegenseitig, dadurch, dass Stronghold natürlich eins meiner Lieblingsspiele ist, aber dadurch, dass es auf dem Kanal gut ankam, habe ich dann natürlich mehr Stronghold gemacht und es schaukelt sich dann gegenseitig hoch. Wäre es jetzt gewesen, dass jetzt plötzlich Mythology oder Warcraft oder Command & Conquer so das Vorzeigespiel auf meinem Kanal gewesen wäre, dann wäre das genau andersrum und ich wäre jetzt hauptsächlich ein Kanal dieser anderen Spiele. Also das hätte sich auch in die anderen Richtungen entwickeln können. Es ist jetzt nicht nur so, dass ich jetzt zu 90% meiner Zeit in der Kindheit nur Stronghold gespielt habe. Das hat sich einfach den gleichen Platz geteilt wie die anderen Spiele. Und ja, dann hat sich das eben einfach so automatisch entwickelt, dass Stronghold eben das Vorzeigespiel geworden ist bei mir.
In anderen Paralleluniversen gibt es andere Bilder von dir, wie du anders gekleidet bist. Einmal Commander Conquer, einmal Mythology. Das sieht richtig cool aus. Ich würde die Schlacht feiern, wenn ihr alle aufeinandertreffen würdet, aber dann müsste man quasi ein Crossover-RTS bauen, damit ihr überhaupt aufeinandertreffen könnt. Und das ein anderer Odwin würde es wiederum moderieren.
Ja.
Oh Gott, wie cool. Oh, wie cool.
Das wäre jetzt sehr wild, aber das wäre so ein Multiversen-Ding, ja.
Ja, denn das ist die eine Rick and Morty-Folge, die wir noch nicht bekommen haben. So sieht's nämlich aus. Schade.
Ich muss übrigens noch eine kleine Ergänzung machen bezüglich der Spiele meiner Kindheit. Ich habe ein wichtiges Spiel vergessen, wozu ich halt lange nichts mehr gemacht habe, aber das erste Spellforce ist auch eins der Spiele, das ich wirklich hoch und runter gespielt habe. Kann man sich natürlich auch streiten, ob es mehr RTS oder mehr Rollenspiel ist, aber ich finde, es geht noch als RTS durch und war auch so eins dieser Spiele, was mich extrem. Also es war quasi. Viele sehen Spellforce so als die RTS-Version von Gothic, mehr oder minder. So vom Charme her des Spiels.
Ich werde gleich noch mit Sachen um die Ecke kommen, wo ich super auf deine Meinung dazu gespannt bin. Warcraft 3 fühle ich. Warcraft 2 hatte ich damals so als Demo-Disc bekommen und das habe ich als Kind irgendwie super langweilig empfunden, weil es mehr wie so eine, weiß ich nicht, wie so ein Buch, Zeichentrickbuch zum Ausmalen aussah von der Grafik her und Warcraft 3 hatte so richtig schöne Grafiken. Da höre ich halt öfter, es ist ja eher ein taktisches Spiel, weil du ja nicht auf große Armeen zugreifen kannst, aber eben auf Truppen, die dann aber quasi nochmal unterschiedlich profiliert sind. Da zählt jede einzelne Einheit, während in den anderen RTS alle 100 Einheiten eben zählen. Würdest du das auch so sehen?
Würde ich auch sehen, ja. Also das Besondere bei Warcraft 3 ist ja auch tatsächlich, dass es ja die Helden mit eingebaut hat. Und dass natürlich auch gerade durch die Story fast alle Helden eine ganz besondere Rolle bekommen haben und einen ganz eigenen Charakter haben. Sei es nun, ob du jetzt Arthas hast oder Uta oder jetzt Tyrande oder Illidan, alle die Charaktere, die man heutzutage auch durch WoW kennt oder sowas, die wurden ja da quasi aufgebaut und haben ihr Debüt gehabt. Und du hast dich halt auch einfach mit diesen Charakteren zusammen verbunden gefühlt, die du da gespielt hast. Und das hat dich durch die gesamte Kampagne begleitet. Und selbst wenn du nur Skirmishes gespielt hast, es hat eine gewisse Verbundenheit gehabt, sowohl mit den Helden als auch mit den einzelnen Truppen. Weil, ja, wie du schon gesagt hast, es macht schon einen Unterschied, ob du jetzt nur eine 4- oder 5-Mann-Leibgarde mit dir dabei hast, die dich begleitet, oder eben ob du mit einer ganzen Armee durchs Land ziehst und da sterben halt einfach mal 20 weg. Es tut halt schon mehr weh, wenn du nur ein paar Leute hast und da geht einer drauf.
Fühle ich hart, ne? Und es hat mich in meiner Basis immer sehr schwer getroffen zu hören, dass mein Hauptmann gestorben ist. Das hat mich gleich viel, viel wütender gemacht. Finde ich interessant. Ich kann jetzt zu Siedler und Commander Conquer nicht viel sagen, auch wenn ich glaube, dass meine älteste Commander Conquer-Erinnerung auf der PlayStation 1 stattgefunden hat, wo es anscheinend auch Mutanten oder irgendwas Übernatürliches gegeben hat. Was ist das für ein Commander Conquer-Teil, wo man anscheinend auch noch ein außerirdisches Volk spielen kann?
Abseits
oder von eine Mutanteneinheit oder so. Ich erinnere mich ganz.
Also auf der PlayStation 1 wird es. Ich bin mir unsicher, ob es Tiberian Sun, also Command & Conquer 3 Tiberian Sun, ob es das für die PlayStation 1 gab. Aber das war das erste Spiel, wo es das erste Mal so alienartige oder mutantenartige Einheiten gab. Auch wenn nicht als eigene Fraktion. Ansonsten wüsste ich jetzt nur, dass es für das allererste Command & Conquer und fürs allererste Command & Conquer gab es so eine Spezialmission mit Dinos, wo plötzlich Dinos aufgetaucht sind. Und fürs erste Alarmstufe Rot gab es Ameisenmissionen, wo du gegen so mutierte Riesenameisen gekämpft hast. Solche Goodies gab es noch. Aber ansonsten das erste mit Aliens oder Mutanten, das war dann wirklich Tiberian Sun, der dritte Teil.
Ich glaube, im Anschluss an diesen Podcast schicke ich dich Inception-technisch einfach in meine Erinnerung und du musst das dann einfach analysieren, was du da auf dem Fernseher siehst.
So ohne Scheiß, was jetzt so Gedankenlesengeräte angeht, das wissen, glaube ich, gar nicht so weit entfernt. Ich glaube, es gab sogar schon erste Versuche damit, wie jemand seine Gedanken quasi ausdrucken lassen konnte. Also wir sind da gar nicht so weit weg von, dass du einfach an etwas denkst und du kannst es jemandem einfach dann per Mail schicken oder sowas. Das wäre schon interessant.
Michael, sag's nicht laut, sonst passiert's gleich wirklich. ich werde das jetzt in einer Reihe schaffen, dass du jedes Mal denkst, oh, stimmt, das fehlt ja auch noch auf dem Pergament. Ah, wir müssen komplett neu schreiben, denn
Aber genau, das ist das Problem, was ich meinte. Ich habe jetzt einfach nur die ganz am Anfang genannt, gerade die Spiele, wo ich gesagt habe, die kommen jetzt am ehesten sofort in den Sinn. Und mir ist jetzt selbst zum Beispiel auch mit Spellforce aufgefallen, Mensch, das habe ich ganz vergessen. Wie konnte ich das so vergessen?
Du wirst schockiert sein, weil jetzt werde ich das Ganze noch überbieten. Der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2.
Ja, okay. Also sowohl 1 als auch 2. Ja, die auf jeden Fall auch. Und die habe ich auch hoch und runter gespielt.
Ist tatsächlich eine lizenztechnisch schwierig, ne, weil es ist nicht mehr bei EA, es wurde nie digitalisiert. Es gibt tatsächlich ganz tolle Fan-Patches, mit denen man das ja spielen kann. Und das habe ich auch hoch und runter gespielt. Da hattest du auch diese eigenen Helden, ne, und du konntest dir irgendwelche krassen Sachen zusammenbauen. Ach ja, ich habe ehrlich gesagt am liebsten, glaube ich, Menschen und Mordor gespielt, aber das fand ich auch, ist ein cooles Lizenzspiel, was halt auch wirklich alles, was du aus den Filmen kennst, in cooles Format gegossen hast. Ne? Du konntest jedes Volk wirklich so spielen, wie du wolltest. Ganz tolles
Spiel. Richtig, du konntest die so spielen, wie du wolltest, und gerade der erste Teil von Schlacht im Mittelerde, der hat sich ja wirklich bemüht, die ganze Kampagne wirklich so zu inszenieren wie die Filme. Also wirklich, du hast quasi die Filme gespielt als Echtzeitstrategiespiel. Sogar mit den gesamten Filmsequenzen, mit der Musik, mit allem. Du warst da richtig drin. Und das war halt atmosphärisch einfach Bombe.
Oh, das ist, manchmal denke ich mir, lass mal lieber ein Remaster weg. Wenn ich mir vom Videospiel-Kosmos dann nicht das 13. Remaster wünsche, dann sage ich, möchte noch mal, dass diese Reihe neu aufgelegt wird. Aber ne, das meinte ich ja eben, es gab diese goldene Ära, wo richtig krasse Spiele passiert sind. Da könnt ihr Newbies von heute gar nicht mitreden. Wir alten Säcke, ey.
Die meisten Leute von heute wissen halt auch gar nicht mehr so ein bisschen so. Gut, okay, Echtzeitstrategiespiele bekommen jetzt quasi ihr neues Debüt. Gut, vieles davon eben durch Remakes oder Remaster, das natürlich. Aber ja, man hat nicht mehr so das, dass jetzt große AAA-Studios richtig viele große RTS rausbringen. Das Thema hatten wir ja schon mal, dass das jetzt ein Nischengenre geworden ist. Und die meisten Kinder damals, von unserem Alter, sind eben mit Warcraft aufgewachsen, mit Age of Empires, mit Command & Conquer. Die meisten Kinder heutzutage wachsen halt eben mit einem neuen Call of Duty-Teil auf oder eben, ja, mit irgendeinem Battle-Royale-Spiel oder was auch immer gerade der aktuelle Trend ist. Und da merkt man einfach, dass die Genres sich komplett geändert haben und der gesamte Fokus. Und natürlich auch mehr in Richtung Online- und Games-as-a-Service-Spiel und Battle-Passes und sowas. Du hast gar nicht mehr so diesen Fokus. Und wer weiß, ob wir damals auch anders gewesen wären, wenn es damals, genau wie heute, so eine komplett freie Internetverbindung gegeben hätte und du hast die Wahl, diese ganzen anderen Spiele zu spielen. Wer weiß, ob wir unsere Kindheit auch anders verbracht hätten.
Boah, okay, auf der linken Seite ist Stronghold und auf der rechten Seite bietest du mir an, dass der 8-jährige Michael Fortnite hätte spielen dürfen.
Ja, das ist so die Sache.
Du bist so fies. Ich weiß es nicht.
Der 8-Jährige hat kaum Rückgrat gehabt. Ja, genau. Wir lachen nämlich heutzutage drüber, dass die Kinder das alles spielen. Aber wenn man genau drüber nachdenkt, hätte mein 8-jähriges Ich nicht auch Fortnite gespielt, hätte es die Möglichkeit dazu gehabt. Und das ist so die Sache. Heutzutage denke ich natürlich, na klar, natürlich nicht. Aber wenn man ehrlich sein soll und jeder geht mal in sein eigenes Kindheits-Ich zurück, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, hätte man was anderes gespielt? Vielleicht schon. Vielleicht liegt es heutzutage gar nicht mal daran, dass Echtzeitstrategiespiel nicht mehr seine goldene Zeit hat, sondern einfach, dass so viele andere Möglichkeiten sich ergeben, dass jeder vielleicht einen anderen Weg einschlägt, als man sich vielleicht denkt.
Boah, heute haben wir echt eine Multiversum-Folge, finde ich, find ich super, ne? Spannend. Aber mein achtjähriges Ich wäre stark geblieben, das sage ich jetzt. Und falls ich irgendwas anderes hören sollte, bin ich richtig sauer. warum, und das finde ich so toll, weil ich bei der GameStar ja auch ganz viele Artikel über Spiele schreibe, die super, ne, die hat man irgendwie komplett vergessen, Paraworld oder so, solche Geschichten, ne? Genau. Gleiches Spiel, wo wir ja auch schon mehrere Partien drin hatten, was bis heute, es ist irgendwie, ja, es ist sperrig, es sieht cringe aus, aber es hat einfach so seinen Charme. Empire Earth.
Oh, ja, Empire Earth natürlich auch noch. Werden so viele Spiele heute noch reingeworfen bekommen, bei denen ich mir immer so einen Blitzgedanken bekomme. Ja.
Ich finde die Frage interessant. Reisen wir eher zurück, um unsere achtjährigen Ichs zusammenzustauchen, oder reisen wir eher in diesem Podcast mal, weiß ich nicht, 20 Minuten in die Vergangenheit, um uns da wieder zu korrigieren?
Ich meine, das eine schließt das andere nicht aus, ne?
Wir machen ja beides. Wir machen beides, ja, sehr cool. Nee, aber Empire Earth habe ich total, gerade auch so Kampagnen, eine russische Kampagne. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, durch die Kampagnen hast du diese verschiedenen Zeitalter, die man da spielen konnte, hast du noch besser kennengelernt. Ich hätte mir noch mehr Kampagnen gewünscht, aber das ist halt einfach eine Hausnummer von der Steinzeit bis zum Nano-Zeitalter. Zu spielen mit Sheets oder ohne Sheets, es war einfach super geil, auch diesen Bildschirm komplett hell erstrahlen zu lassen, wenn du eben 18 Atombomben auf einen Bauern abwirfst, was eine totale militärische Überreaktion war, aber es sah auf dem Bildschirm halt eben geil aus.
Die Empire Tatsache, Earth, dass du es konntest. Also Empire Earth war halt quasi das Civilization bloß als Echtzeitstrategiespiel statt als Rundenstrategiespiel, dass du einfach wirklich dieses Zivilisationswettrüsten hast durch die Zeit. Ich meine, klar, in den Kampagnen warst du eingeschränkter, wie weit du gehen konntest, aber ja, du hattest einfach alles in einem und es war stimmig. Also viele Spiele, gut, es haben nicht viele Spiele versucht, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele Spiele es versucht hätten und gescheitert wären, so viel in ein Spiel reinzupacken. Und bei Empire Earth hat es einfach geklappt. Und Empire Earth hat es auch irgendwie geschafft, dass alle Soundtracks zu allen Zeitaltern irgendwie gepasst haben und du dich immer sehr atmosphärisch, es hat sich immer sehr atmosphärisch angefühlt und du warst immer gut unterhalten von allem, was Empire Earth hatte. So von den Sprechern, von der Musik, von der gesamten Atmosphäre. Das Einzige, was schlecht gealtert ist in dem Spiel, ist die Grafik. Also deswegen, ja, ich bin auch der Meinung, dass Empire Earth eins der wenigen Echtzeitstrategiespiele ist, das noch übrig ist, wo ich sagen würde, dass da wahrscheinlich nicht mal ein Remake, also es bräuchte schon wirklich ein Remake, dass du das mit einer modernen Grafik-Engine nochmal überarbeitest. Der Rest kann so bleiben, wie es ist. Die Musik kann bleiben, die Sprecher können bleiben, es kann alles in dem Spiel bleiben. Die Grafik müsste halt neu her in der Hinsicht. Und die Kompatibilität.
Und die Kompatibilität, aber ja, beziehungsweise auch hier Neo Empire Earth kann ich euch dazu empfehlen. Es gibt fantastische Fanprojekte, wenn die Entwickler und die Studios das eben nicht machen oder nirgendwo mehr die Lizenz liegt, dann schnappen sich einfach die Fans die Lizenz und bauen daran und auch über so viele Jahre, deswegen ich bin super gespannt. Also ich finde es immer faszinierend, wie resistent Leidenschaft eigentlich ist und wie das ganz viele Zeiten einfach überdauert. Das hat mich total geflasht, als wir mal darüber gesprochen haben, da meintest du, der Soundtrack von Empire Earth ist zeitlos. Jedes Theme passt auf jede Zeit, wenn du dir allein so Shadows oder Rivers anguckst, auch diese Titel passen auf jede Zeit. Es ist so, das hat mich geflasht und als ich ihn danach nochmal gehört habe, dachte ich mir, Utwin, da hast du einen Punkt getroffen, das stimmt.
Ja, das ist halt wirklich so, weil die Soundtracks von Empire Earth, die sind halt nicht, du hast halt nicht, das verbindest du nicht mit einer gewissen Epoche. Du verbindest damit einfach, du stellst dir einfach ein untergehendes Imperium vor oder ein aufstrebendes Imperium. Das ist eigentlich egal, in welchem Zeitalter dieses Imperium entsteht, sei es nun ein modernes Land oder ein antikes Land, sei es nun Rom, das untergeht oder sonst irgendwas, aber du verbindest irgendwas damit und es passt auch immer. Egal, was du damit verbindest, es passt irgendwie zu dem Soundtrack. Das ist wirklich verrückt.
Es ist, wenn ich mir befehle, im Gehirn dieses Intro abzuspielen, dann höre ich einfach jedes Mal Empire. Er spricht das ja noch nicht mal richtig aus, ne? Aber ja. Genau so ist es auch richtig. Das darf man gar nicht richtig aussprechen.
Richtig.
Ach, Empire Earth. Ich werfe mal irgendwas ein. Und ja, das ist natürlich witzig, wenn man zum Beispiel auch mal im Englischen guckt, wie würde man eigentlich unsere Aufbauspiele im Englischen übersetzen? Und dann hast du ganz merkwürdige Varianten von Building Up oder so. Ich glaube, außerhalb von Deutschland ist das gar nicht so ein Riesending, diese krasse Unterscheidung zwischen RTS, Tycoons, Aufbauspiele, aber mit Elementen und so einem Kram. Ich werfe mal ein interessantes Spiel ein, weil ich merke, gerade so die Atmosphäre, was du auch angesprochen hast, das gibt mir schon unglaublich viel. Unabhängig davon, ob das so krasse Spiele sind und ob die mega Spaß machen, auch bis zum Ende, ob das so alles durchgetaktet ist. Aber Atmosphäre gibt mir dann doch richtig viel. Und ich werfe jetzt mal Völker 2 von Jovord ein.
Oh ja, die Völker. Ich weiß nicht, ob es Teil 1 oder 2 war, aber ich weiß, dass ich einen Völker auch da hab und mal gespielt habe in meiner Kindheit. Und ich weiß auf jeden Fall, mein Kindheits-Ich hat einfach gesagt, Mensch, das ist ja quasi wie die Siedler, bloß anders. Zumindest so von, da ich auch Siedler 3 und 4 gespielt habe, und ich glaube, das war vom Grafikstil auch sehr ähnlich.
Das nennt man dann einen Siedler-Klon. Ich denke auch zum Beispiel an Star Wars Galactic Battlegrounds, das war ein Age of Empires-Klon, genauso wie America No Peace Beyond the Line. Lass uns gleich kurz nochmal darüber sprechen. Aber bei Völker 2 ist es halt einfach schön, das ist so ein Aufbauspiel mit, wie gesagt, mit drei verschiedenen Völkern: Sarajeki, Pinmons, das sind so Ogre-artige, und Amazonen. Es war einfach so super urig, das ist eine ganz eigene Fantasy. Und was ich halt cool fand, du steuerst halt von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Deine Bewohner haben alle einen geregelten Tagesablauf. Sowas hätte ich mir gern für Stronghold gewünscht, weil die haben irgendwie ewig gearbeitet und sind mal zur Schenke gegangen. Also meine Leute haben dauer gearbeitet oder waren permanent besoffen. Das hat mir in Stronghold gefehlt, und ich fand es in Völker 2 total schön, auch mit dem Soundtrack von Jasper Kidd, das ist der Komponist von Assassin's Creed. Das ist, finde ich, krass, ne, dass der so viele verschiedene Stile hat. Völker 2 ist es langweilig, wenn man es mal gesehen hat, wie es aussieht. Wenn man mal alles gemacht hat, dann macht man es nicht nochmal. Aber das hat atmotechnisch bei mir echt einen Punkt und einen Nerv getroffen.
Das stimmt natürlich. Also ja, das gerade sowas. Ich meine, das, was du erwähnt hattest, von wegen hier, du magst lieber den Fokus, dass die Leute mehr damit einen Tagesablauf haben oder du denen viel mehr mal auch beim Feierabend zugucken kannst. Mhm. Das ist auch einer der Gründe, warum auch Stronghold 2 heute noch so eine große Fandom hat, weil Stronghold 2 ja viel mehr das Augenmerk auf die Burgsimulation gelegt hat. Und du hast halt auch einfach mal beobachtet, wie dein Burgherr beispielsweise in die Kirche gegangen ist oder wie Thjosten abgehalten wurde mit Zuschauern und sonst irgendwas. Also das hat sich ja auch viel mehr plötzlich darauf den Fokus drauf gelegt, wie das Burgleben quasi stattfindet. Da gab es zwar keinen jetzt richtig regulierten Arbeitsablauf, wie du es bei die Völker beschrieben hast, aber man merkt auf jeden Fall, dass da auch eine gewisse Nachfrage dahinter ist. Aber natürlich würde sowas immer spielen, also wenn man jetzt sagt, so, das wäre toll in Stronghold 1, sowas nimmt natürlich auch immer gleichzeitig Spieltempo raus. Das heißt, du musst dich natürlich im Vorfeld als Entwickler entscheiden, hättest du lieber ein relativ schnelles Spielerlebnis oder ein atmosphärisches.
Aber Stronghold so, Nachtangriff, stelle ich mir cool vor.
Ich meine, es gibt ein Stronghold, was Nachtsmissionen eingebaut hat, und das war Stronghold 3. Das ist jetzt nicht unbedingt das allerbeste Beispiel, aber ich stelle es mir grundsätzlich cool vor, wenn es einen Tageszeitwechsel gäbe. Vielleicht ja mit Stronghold Unreal, die machen ja eine neue Engine, da ist jetzt im Grunde alles möglich. Da könnte man wirklich viel mehr machen, das wäre eine Möglichkeit.
Firefly, wenn du noch zuhörst, es sei denn, du hast die Beleidigung mit der Kakerlaken-Dino zu ernst genommen. Wir hätten das gerne für Unreal. Wir hätten das gerne für Unreal drin, wenn wir uns was wünschen dürfen. Ich hab mir noch so ein paar Sachen hier. Ich rate mal, Anno ist jetzt in dieser Liste nicht drin, weil Anno halt eben einfach kein RTS ist. Aber würden wir beispielsweise kurz Anno in den Raum werfen, welchen Anno-Teil müsste in eine andere Ranking-Liste definitiv rein?
Anno ist tatsächlich so eine Spielereihe, wo ich mir schon immer angucken wollte. Ich als Kind schon immer gesehen habe, das Spiel. Und mir immer dachte, da musst du mal einen der Teile spielen. Und es kam bis heute einfach nicht dazu. Wenn ich mich entscheiden würde, dann würde ich Anno 1404 sehr gerne einfach mal selbst spielen und erleben. Es wird ja von vielen als eins der besten Spiele betrachtet. Und es passt halt einfach noch in die interessante Mittelalter-Epoche, gerade noch Spätmittelalter. Und es soll auch heute grafisch immer noch sehr gut sein, obwohl es schon sehr alt ist. Und dementsprechend wäre 1404 das Spiel, dass ich wirklich gut eine Chance geben würde, endlich mal in die Serie einzusteigen. Aber viele sagen ja auch, dass 1800 sehr gut sein soll. Und das Neue, was angekündigt wurde, ist ja Pax Romana. Das soll ja wirklich im antiken Rom spielen. Klingt auf jeden Fall auch interessant. Aber ja, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann würde ich 1404 nehmen, aber auch weniger aus eigener Erfahrung, sondern an dem, was mich jetzt optisch am ehesten anspricht und was ich mir mal wirklich als Einstiegs-Anno quasi mal wirklich gönnen würde.
Anno 1602 war mein Einstiegs-Anno, und ich habe viel, viel bessere Erinnerungen an dieses Spiel. Ich darf nur noch meine Erinnerungen an dieses Spiel spielen. Ich darf nicht das Spiel spielen, weil es halt
wirklich das ist das Problem. Das ist das Problem mit den meisten richtig alten RTSs, die nicht den Luxus bekommen haben einer Definitive Edition, weil die Definitive Edition schafft es eigentlich, dir das Spiel einfach noch mal so zu präsentieren, wie du es in Erinnerung hast. Während alle anderen Spiele, die du wieder nach 20 Jahren anfasst und dir einfach so denkst, Moment mal, das habe ich doch viel schöner in Erinnerung.
Da sind wir wieder beim Inception, ne? Man dürfte dann quasi bei dir mieten, deine Erinnerung an Stronghold Crusader zu spielen. Wir haben ein völlig neues Gaming-Programm damit, weißt du? Man spielt die Erinnerungen an Spiele. Wow, okay, krass. Krass. Okay, Trademark, das ist unsere Idee.
Das allergrößte Problem mit Erinnerungen an Spiele ist aber, wie viele RTS-Runden hat man, bei denen man sich von Anfang bis Ende an alles erinnert, was man gemacht hat. Man spielt, wenn, dann spielt man eher nur so Erinnerungsfetzen. Das ist dann wie, so ein Film mit ganz vielen Cuts plötzlich wäre das.
Das wäre so eine einzige Montage und du bist plötzlich mitten beim Aufbau und dann so, weiß ich nicht, halbe Stunde später und du denkst dir, was, wo? Und dann ist gewonnen. Yay, okay, ich verstehe nicht. Nee, stimmt. Müssen wir noch feilen, haben wir noch Zeit. Anno 1800, 1404 ist dir wärmstens empfohlen. Ich finde das mit dem Kolonien aufbauen ganz cool, ne, dass du verschiedene Inselgruppen hast. Anno 1800 ist halt super komplex und ich glaube, da hat mich die Komplexität auch wieder total abgeschreckt, wo es auch gleichzeitig heißt, ja, wenn du DLCs dazu kaufst, wird es noch komplexer. Und ich denke mir, ja, ich fand an Anno immer so toll, dass es so gemächlich ist. Ne? Man soll da sich bloß nicht bekriegen, zumal diese Kriegselemente auch echt nicht gut sind, egal welches Anno du nimmst. Also irgendwie gefühlt immer weiter runtergeschraubt worden, während Wirtschaft immer weiter hoch. Würde ich jetzt zum Beispiel noch so ein Dawn of War reinwerfen?
Oh ja, Dawn of War ebenfalls, ja. Und da würde ich dann sowohl den ersten als auch den zweiten nennen. Also da kann man wirklich sagen, beide haben ihren Daseinsberechtigung. Obwohl der erste Teil ja viel mehr klassisches RTS ist. Also und auch eine größere Fan-Community hat, soweit ich weiß. Also Dawn of War ist halt auch wirklich. Und für sehr, sehr viele Leute war Dawn of War auch die Einstiegsdroge für Warhammer. Die allermeisten Leute sind für mit Dawn of War in Warhammer reingekommen. Also mit dem Universum in Verbindung gekommen.
Eine Frage natürlich jetzt an Stronghold Utwin, weil ich gerade keinen Zugriff zum Warhammer Utwin habe, aber was hat was war dein Lieblingsvolk dort?
Bei Dawn of War. Das ist gar nicht mal so leicht gesagt. Das wüsste ich, selbst wenn ich jetzt überlegen müsste, wüsste ich es nicht mal so genau. Ich muss sagen, ich mag das Astra Militarum, also die imperiale Armee sehr, einfach vom Spielstil. Ich meine, man fühlt sich schon heutzutage schlecht, die Space Marines zu sagen, weil das so einfach dieses Vorzeigevolk ist, das immer irgendwie dran ist. Aber wenn ich mich entscheiden würde, würde ich wahrscheinlich wirklich sagen, die imperiale Armee hat mir immer sehr gefallen.
Es ist jetzt wahrscheinlich so die typischste Antwort, wie welcher Charakter ist in Star Wars der Beste? Ja, natürlich Darth Maul. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich fühle mich jetzt schlecht, wenn ich sage, ich habe die Necrons total gerne gespielt. Ne? Mhm. Diese Alien-Roboter-Zombies und vor allem, du konntest ja die Basis auch in eine Belagerungsmaschine umwandeln. Und deswegen habe ich extrem viele Basen gebaut. Und dann bin ich immer mit diesen Riesenpyramiden durchs Land gezogen. Und ja, die waren ultra langsamer. Wenn ich dann mal angekommen bin, dann war aber auch Sabbat hier. Ja,
Necrons sind halt so diese Dampfwalzen-Fraktion. Du baust aufs Endgame auf Super-Einheiten und dann wälzt du über alles drüber. Das sind die Necrons.
Ich habe das irgendwie immer toll gefunden, so Völker zu spielen, die von denen ich persönlich, also ich würde sie nicht im Real Life gerne anführen, aber in einem Spiel kann ich sie jetzt mal anführen. Deswegen glaube ich, konnte ich auch mit Mordor leben und auch wenn ich die Filme sehe, bin ich nicht auf Mordors Seite, sondern auf Pippins Seite. Aber ich denke vor allem jetzt auch an, hat es dir StarCraft so gar nicht gegeben?
Ach, stimmt's da. Ah, StarCraft ist wirklich so ein Spiel. Ich hab's immer mal als Kind gespielt. Ich kann mich erinnern, dass es mir als Kind stellenweise manchmal sogar zu schwer war, so von der Kampagne her. Ich kann mich erinnern, wie ich in der Protoss-Kampagne gerne mal verzweifelt bin, hier und da ein bisschen. Und gerade bei Mid-On. Ich glaube, ich habe es irgendwann mal nachgeholt. Das ist jetzt so 5 oder 10 Jahre her, da habe ich StarCraft 1 nachgeholt. Als ich mal so einen ganzen Run gemacht habe, da habe ich StarCraft 1 mit Add-on mal selbst für mich gespielt. Also nicht mal auf meinem Kanal, sondern einfach privat für mich. Und dann StarCraft 2 nochmal mit allen Add-ons, da habe ich einfach nochmal alles durchgespielt. Also grundsätzlich ja, ich habe es gespielt und gerne gespielt, aber es war jetzt nicht dieses Spiel, was meine Kindheit begleitet hat, weil das eine lange Zeit ein bisschen an mir vorbeiging.
Ja, auch bei mir. Ich finde es faszinierend, dass es so eine krasse E-Sport-Szene hat, wo man halt eigentlich nur noch Hotkeys, also wer ist der Meister der Hotkeys?
Es gibt manche Spiele, bei denen du dich eh wunderst, wie die es geschafft haben, so ein starkes E-Sport-Phänomen zu werden. Gutes Beispiel, in Vietnam ist heutzutage Age of Empires 1 immer noch eins der Top-E-Sport-Spiele. Das allererste Age of Empires, was ansonsten niemand mehr großartig interessiert, aber in Vietnam ist es das E-Sport-Spiel. Also es ist total verrückt. Deswegen wurde übrigens bei der Definitive Edition zu Age of Empires 1 auch Vietnam jetzt als Volk hinzugefügt. Einfach um die zu ehren, die bis heute das Spiel hoch und runter spielen noch.
Das ist halt, sowas muss man auch mal schaffen. Ich habe dich gar nicht gefragt, welches Lieblingsvolk bei dir bei Warcraft du hattest.
Oh, das ist eine richtig schwierige Frage, weil ich mag eigentlich alle. Das Besondere bei Warcraft 3 ist, jedes Volk spielt sich unterschiedlich, aber trotzdem sind sie ziemlich gut gebalanced. Aber jedes Volk hat seine eigenen Besonderheiten und ich habe alle gerne gespielt. Ich weiß, dass ich die Orks bzw. die Horde im Multiplayer mit am häufigsten, also das war quasi mein Main-Volk, als ich Multiplayer gespielt habe, das Spiel in meiner Kindheit. Das war übrigens eines der ersten Spiele, dass ich aktiv gespielt habe im Multiplayer, als ich mein erstes Internet hatte. Da habe ich Warcraft 3
ein bisschen. Dein allererstes Internet.
Krass. Das müsste so 2005 oder 2006 sein, wo ich endlich DSL hatte. Und dann endlich mal anfangen konnte, online zu spielen. Und eines der ersten Spiele, was ich dann gespielt habe, war eben Warcraft 3 online. Und ich glaube ja so, ich glaube, Orks und Nachtelfen habe ich am ehesten gespielt, weil ich mit denen am besten um konnte. Aber Orks, aber hier Dingens, Untote und Menschen mochte ich auch einfach, nur mit denen konnte ich nicht so effektiv spielen. Also ich mochte eigentlich alle Völker. Ich habe da keins gehabt, wo ich sagen würde, das hätte ich über alle gestellt.
Ich weiß, ich bin jetzt wahrscheinlich wieder super langweilig, wenn ich sage, dass ich die Untoten am liebsten gespielt habe, aber die Menschen waren mir irgendwie zu brav. Das ist das Gleiche, wie wenn man in Mario Kart Mario spielt, das ist langweilig. Ne? Deswegen, man darf immer nie die Menschen wählen, man darf also auch nicht in Rollenspielen Menschen wählen.
Das ist genau der gleiche Grund, warum ich auch gesagt habe, ich glaube, ich komme in Teufels Küche, wenn ich jetzt bei Dawn of War die Space Marines als meine Lieblingsfraktion bezeichne, weil das ist einfach so die Vanilla-Antwort.
Ja, aber ich finde, die Space Marines sind ja wirklich noch mal so eine Albtraumversion von uns, ne? Das sind so religiöse Fanatiker, wie heißt es noch mal schnell? Nicht Stormtrooper, Galactic. Wir töten die Bugs, wie heißt diese ganz bekannte
Science-Fiction-Dings? Starship Troopers.
Starship Troopers, genau. Und das war für mich immer, Starship Troopers trifft auf religiösen Fanatismus. Und deswegen finde ich, die Menschen finde ich ja noch, ich will sie nicht sympathisch nennen, aber ich will sie sagen, sie sind auch irgendwie interessant. Ne? Sie sind nicht dieses typische Menschenvolk,
ja gut, aber das ist das Typische bei Warhammer tatsächlich, vor allem bei Warhammer 40k, ist, dass es da gar kein klassisches Gut und Böse gibt. Okay, Chaos ist eigentlich am ehesten noch an Böse dran, wie es sein kann, aber es gibt kein Schwarz-Weiß im Sinne von, das sind jetzt die Guten der Story. Die Menschen sind nicht die Guten der Story, nicht unbedingt, die Tau auch nicht unbedingt, auch die Elder nicht. Also jedes Volk, selbst die eher guteren Völker, haben da alles. Die haben allesamt so irgendwo auf irgendeine Art und Weise Dreck am Stecken. Du kannst nicht sagen, das sind die Protagonisten, auch wenn oftmals natürlich die Menschen-Imperium quasi die Protagonistenrolle hat in den meisten Büchern und überall. Aber alles in allem kann man wirklich sagen, Warhammer zeichnet sich vor allem durch die ganzen verschiedenen Graustufen in den Fraktionen aus. Das ist schon was sehr Interessantes.
Gibt es so Indie-Spiele so in den letzten Jahren, wo du sagen musst, selbst wenn die nicht an die Hochkaräte heranreichen, verdienen sie trotzdem eine Erwähnung?
Oh, Indie-Spiele der letzten Jahre sogar. Da können es einige. Ich meine, bestes Beispiel hast du ja genannt, ist Frostpunk. Das hat ja auch als Indie-Spiel gestartet. Mhm. Aber es gibt da natürlich, es gibt, glaube ich, sehr viele. Aber da müsste ich natürlich mal kurz durchgehen. Ich kann mal einfach meine Steam-Liste durchgehen und mal gucken, ob ich irgendwas spontan finde, was mir ins Auge sticht. An sich gab es viele interessante Indie-Spiele. Aber RTS, abseits von den gesamten Re-Releases, von den Remasters, von den Remakes, die natürlich immer wieder interessant waren, müsste ich wirklich überlegen, ob es irgendwas gab, was mir als komplett neuer Eintrag in Erinnerung geblieben ist.
Weil hast du dieses Dorf gesehen, was ich dir mal geschickt habe?
Ah ja, dieses Dorf, ja. Das ist aber tatsächlich leider immer noch nicht draußen. Da gibt's auch,
nee, leider
auch
noch immer noch nicht Demo. Draußen. Macht mal bitte hinne.
Genau, Dorf oder auch Duskfront, das ist auch so ein Spiel, was ich hier im Blick behalte. Das sind alles solche Indie-RTSs, wo ich sage, ich freue mich, wenn sie rauskommen, aber die kommen halt leider noch nicht.
Ich werfe mal The Billions in den Raum.
Ah, ja. Okay, jetzt, danke fürs Fass aufmachen. Jetzt hast du gleich mehrere Gedächtnisketten bei mir ausgelöst. Ja, The Billions, ein super Spiel. Age of Darkness. Du hast ein ganzes Genre geöffnet, wo ich verschlossen hatte
kurz im Kopf. Gott, da kommt sich unten aus einem anderen Kosmos raus. Okay,
ja, dieses,
in die Udwin ist jetzt hier, okay.
Ja, das ist dieses Genre, der ist quasi Kolonien-Massen-Survivals, was quasi The Billions ist. Du hast so dieses Aufbauspiel und du kämpfst gegen Massen. Gegner. Da gehört The Billions halt dazu. Hier Age of Darkness war ein sehr gutes Spiel. Was ich aktuell sehr spiele und meinen Spaß dabei habe, ist Diplomacy is not an option. Das ist auch ein super RTS in der Richtung. Also da gibt es einige in dieser Richtung, die waren auch allesamt sehr gut. Und ein weiteres, was ich erwähnen kann, was ich auch sehr empfehlen kann, wenn man mit dem Setting sich anfreunden kann, ist Empires of the Undergrowth. Das ist ein RTS mit Ameisen. Das macht auch jede Menge Spaß.
Es ist schon krass, ne, wenn man so mit einer anfänglichen Liste kommt und dann denkt, ah nee, eigentlich müsste, oh nee, die ist unvollständig, oh, ne, weil wenn man es dann mal so ein bisschen differenzierter noch so ein bisschen mit mehr Breite rangeht. Kannst du, weil wir machen jetzt natürlich ein breites Fass auf, ich will es nur trotzdem noch mal so kurz erwähnen, so kannst du was mit Tycoons wie beispielsweise Two Point anfangen?
Grundsätzlich jetzt mittlerweile gehen die sehr an mir vorbei. Ich kann mich erinnern, dass ich in meiner Kindheit irgendein Tycoon-Spiel sogar für die PlayStation 2 hatte oder hier und da mal ein bisschen was gespielt habe. Aber an sich habe ich jetzt nie so viel Zeit mit Tycoons verbracht tatsächlich.
Ich glaube, so eines meiner ersten war Legoland, was lustig war, weil Legoland spielte in einem Lego-Universum. Und damit müsste ja eigentlich Legoland für die ein ganz normaler Freizeitpark sein, oder?
Stimmt eigentlich, ne? Ja.
Das war so weird. Das war so richtig weird. Two-Point ist halt super lustig. Es hat leider so gegen Richtung, es hat irgendwie keinen langen Spielspaß, ne? Es ist so, irgendwann machst du doch nur noch dasselbe und irgendwann bist du nur noch am Ausbauen und am Wiederholen. Und es ist irgendwie, es fesselt mich nicht jetzt so sehr, zum Beispiel wie so ein Jurassic World Evolution, wo du wirklich mal so einen Dino-Park bewachen musst. Und ich glaube, bis du das Teil unter Sicherheit bekommen hast, ist es richtig witzig. Wenn gar nichts mehr passiert, sind die langweilig. Und dann baue ich wieder einen neuen Park unter richtig schlechten Bedingungen.
Ja gut, verständlich. Ah, übrigens, um noch mal kurz was hinzuzufügen, ein Spiel, was ich auch vergessen habe von den letzten Jahren, ist natürlich Manor Lords. Das ist ja quasi auch das Indie-Spiel schlechthin, das ja eigentlich AAA-Qualität hat, wenn man so will. Was vor kurzem, glaube ich, auch angekündigt hat, dass jetzt demnächst mal endlich ein Update bekommt, dass man da Burgen bauen kann. Das könnte auch interessant sein. Das könnte für sich auch mal wert sein, dass ich mal wieder reinschaue.
Ein großes Lob wirklich an diese Computerbildspiele, weil über die habe ich damals, in den 90ern, 2000, habe ich halt die meisten so dieser eher experimentellen oder eher nischigen RTS-Spiele entdeckt. Und ich finde auch noch, weil ich es eben ja schon angesprochen habe, dieses America No Peace Beyond the Line, es ist ein schlechter Age-Klon, es hat aber wirklich auch wieder so einen Soundtrack von der Atmosphäre. Und ich finde, das hat mich bei RTS immer interessiert, wie spielen sich eigentlich unterschiedliche Völkerfraktionen? Und das ist ja wirklich mal ein spannender Querschnitt, dass du da Native Americans spielen kannst, die komplett unterschiedlich funktionieren. Desperados, weil es da irgendwie so ein Typ, so ein Haufen Halunken ist.
Desperados war halt quasi ja. Achso, du meinst jetzt immer noch das Spiel.
Ich meine immer noch das Spiel, ja.
Genau, ich wollte gerade sagen, ich kann mich erinnern, das Spiel auch gespielt zu haben in meiner Kindheit. Ich wusste, wie ich es gespielt habe und wusste, ach, das ist irgendwie ein anderes Age of Empires. Aber ich habe es gern gespielt. Ich kann mich auch nur noch bruchstückhaft an das Spiel erinnern. Aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass man halt ja die indigenen Völker gespielt hat. Man hat die Mexikaner gespielt ja quasi. Und die USA gab es ja, glaube ich, noch. Und die haben allesamt ihre eigene vertonte Kampagne gehabt und so interessante Missionen und auch interessante Spielmechaniken, die sich stark unterschieden haben. Und das Spiel hat mich damals auch ziemlich gefesselt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es noch da habe und selbst wenn ich es da hätte, ob es überhaupt noch zum Laufen zu kriegen ist. Aber das wäre auch so ein Spiel, was mich auch mal wieder interessieren würde.
Sei dir hiermit wieder herzlich empfohlen, entweder deine Erinnerung daran zu spielen oder eben das Original. Memory Director's Cut, interessant, wie man das spannend. Ich möchte nur einmal Werbung für dieses Spiel machen. Es ist kein Strategiespiel, es ist auch eher mehr wieder so ein Tycoon-Spiel, aber ich meine, ich finde es interessant, wenn man einfach mal so neue Erfahrungen mitbringt. Und beispielsweise bei der Tropico-Reihe, du hast halt in allen Teilen hast du immer wieder ein fiktives Kuba regiert, aber einmal sind sie wirklich ausgeschert und haben im zweiten Teil dich eine Pirateninsel verwalten lassen.
Ich erinnere mich, wie geil
war das bitte?
Ich kann mich nur erinnern, ich habe bei Tropico nur den ersten Teil gespielt gehabt. Das ist eins der Spiele, mit denen ich nicht mal ich aufgewachsen bin. Ich kann mich erinnern, wie mein Vater das gern gespielt hat. Und ich habe da manchmal zugeschaut und fand das interessant. Und beim zweiten Teil weiß ich bloß das Cover und weiß, dass das da, glaube ich, schon irgendwas, das schon allein vom Cover hast du einfach bemerkt, dass es das Piratenthema hat und komplett anders war als die anderen Teile.
Ich finde es immer so lustig, weil bei diesem Tycoon musst du ja immer zwei unterschiedliche Fraktionen irgendwie managen. Das ist ja im Original, musst du halt Bewohner gegen Touristen separieren. Du musst unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen. Und beim Piratenthema hat es sowieso funktioniert. Du hattest einmal Piraten und Sklaven auf deiner Insel. Die durften nicht im selben Gelände leben. Die mussten unterschiedliche Voraussetzungen haben, dass du so halb Tortuga, halb Industriestadt hattest, bis sich irgendwann mal jemand entdeckt hat und du dann. Es wurde nie wirklich dargestellt. Also wenn du von Ländern angegriffen worden bist, hast du dann einfach nur eine Tabelle gehabt. Ach, übrigens, du hast so viele Einheiten verloren. Das war immer so, das war in der Ankündigung, wenn sich's angedroht hat, war es immer cooler, als wenn es dann wirklich stattgefunden hat.
Na gut,
Tropico 2.
Ja, das ist aber so etwas, das haben viele Spiele dieser Art so ein bisschen gemein, dass die Fantasie da mehr mitspielt als alles andere.
Ja, finde ich fantastisch. Gute Liste mit vielen Außenseitern, mit vielen interessanten Guesses. Und wenn du heute Nacht wach wirst und denkst, Michael, nein, ich habe folgende 6 Spiele vergessen, wir müssen nochmal aufnehmen, dann komm gerne auf mich zu.
Natürlich.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, gerne doch.
Leute, wenn ihr das auf YouTube, Spotify und Apple und Co. gehört habt, im Live gibt es überall, hört da gerne rein. Gleiches gilt, wenn ihr Bonusformate abstauben wollt, schaut bei Steady oder schaut bei einer YouTube-Kanalmitgliedschaft vorbei, da könnt ihr die ganzen Bonusformate noch abstauben. Es hat mich riesig gefreut, Uten, dass du da warst. Ich habe mich riesig gefreut, dass ihr heute reingehört habt. Und vielleicht habt ihr jetzt auch ein paar Spiele noch, die ihr nachholen wollt oder zumindest die Erinnerungen daran, oder ihr bombardiert meinen Kommentarbereich wegen, weil wir solche Stümper sind, weil wir hier Spiel X bis 800 vergessen haben.
Richtig, ja, gibt es noch jede Menge Spiele. Eins, was mir spontan noch eingefallen ist, wäre Battle Realms. Das ist auch so ein Spiel, was viele. Aber das ist auch so eins dieser typischen Spiele. Jeder kennt es, jeder hat es fast in seiner Kindheit mal gespielt oder gesehen, aber jeder vergisst es spontan zu erwähnen. Also, ja, da kommt echt extrem viel zusammen.
Aber Erinnerungen sind so trügerisch. Also, Nostalgie ist das eine, ist halt, ne? Aber,
das ist wirklich schlimm. Es gibt so viele Spiele, die sich im Hinterkopf verstecken und man kennt sie eigentlich und man denkt sich einfach, wieso bin ich nicht drauf gekommen, wenn man sie hört? Aber so ganz spontan, bei den ersten Gedanken. Versteckt sich das einfach gerne. Aber ja, für alle, die sowas interessiert, ist, und selbst wenn es Spiele sind, die man nicht zum Laufen kriegen kann mehr heutzutage, es gibt mittlerweile für alles irgendwo Videos auf YouTube, und für alle, die einfach nur Nostalgie auffrischen wollen und sie ein altes Spiel gefunden haben, wo sie einfach denken, Menschenskind, das interessiert mich echt mal wieder, was dazu zu sehen, wie das Gefühl damals war, da reichen tatsächlich alte Walkthroughs oder sowas. Also es gibt manchmal wirklich so irgendein altes Spiel, wo ich mir einfach denke, boah, das kenne ich ja noch von den späten 90ern oder frühen 2000ern, und dann gucke ich einfach mal auf YouTube und dann reicht wirklich mal so ein kurzes bisschen Gameplay angucken, um so dieses wohlige Nostalgiegefühl nochmal aufzufrischen, einfach zu denken, ach, so war das damals, stimmt. Das ist dann manchmal schon ausreichend tatsächlich.
Nochmal Feuer, nochmal Holz ins Nostalgiefeuer zu werfen.
Ja, richtig, genau,
damit es erhalten bleibt. Ja, finde ich ganz toll. Schaut bei Utwin auch gerne natürlich vorbei, um euer Stronghold-Feuer am Leben zu erhalten, das sowohl in Erinnerung fantastisch ist, als auch in seiner Version. Wenn ihr nicht gerade den UCP oder andere Mods spielt, die da wirklich das Großartigste aus diesen Spielen rausholen und das quasi jetzt endgültig finalisieren, perfektionieren, wiederholt. Danke, Utwin, dass du da warst. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
Gerne doch. Hat mich gefreut, dabei sein zu können. Und ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.
Zum nächsten Mal. Bye-bye.